Gefühl ist eine sehr, sehr präzise Information über einen Sachverhalt. Und das Gefühl kriegt mit Hilfe von kreativen Methoden einen Platz, einen Ort.
Mit meinem heutigen Gast kann man sich nicht nur über Musik, Philosophie, Kultur und Politik unterhalten, sondern erlebt in der Begegnung mit ihm Tiefgang und soziale Ästhetik und Feinsinn. Denn er ist Künstler und zwar in der tieferen Bedeutung des Wortes. Er zeichnet, er malt, er ist Bildhauer und Performancekünstler und schafft dabei nicht nur physische Skulpturen, sondern auch soziale. Denn er arbeitet nicht nur in seinem Atelier und schafft fantastische Werke, er wird auch von Unternehmen, Verbänden und Politikerinnen und Politikern beauftragt. Denn Bernhard ist ausgebildeter NLPler, Coach und Change-Berater, wenn es um Kulturentwicklung geht. Und über die faszinierende Kombination von Kunst, systemischem Denken und Beratung und was Kunden davon haben, darüber spreche ich jetzt mit Bernhard Vierling. Hallo lieber Bernhard.
Hallo lieber Kai, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Bernhard, mit welchen Fragen kommen Menschen zu dir?
Die Frage selbst ist meistens sehr offen. Was ich spüre, ist eine Wunde, die in eine bestimmte Richtung geht.
Eine Wunde?
Eine Wunde, ja. Etwas, was als schmerzhaft oder als Defizit erlebt wird. Mhm. Und auch ein Stück weit, wie kann ich das ausdrücken, ein Eingeständnis, etwas selbst nicht geschafft zu haben und zu jemand hinzugehen, sich einzugestehen, eine Unterstützung, eine Begleitung zu brauchen.
Das ist bei Führungskräften schon selten, dieses Eingeständnis.
Ja, das wird nicht direkt ausgesprochen, sondern es läuft implizit etwas unterschwellig mit und es ist dann auch ein Auftragsverhältnis, das einerseits ist der Kunde, der Coachee, der Auftraggeber, kommt aber manchmal in einem Gefühl der Unterlegenheit oder der es nicht geschafft hat, insbesondere bei Führungskräften, die etwas nicht selbst haben lösen können und bitten um Begleitung.
Jetzt habe ich eingangs ja erzählt, dass du NLPler bist. Kannst du mal kurz beschreiben, was das ist?
NLP, das etwas sperrige Wort. Und jetzt wird es noch sperriger, heißt neurolinguistisches Programmieren. Das bedeutet, dass Sprache und Denken sich gegeneinander ergänzen und dass daraus Kommunikation, Wahrnehmung und Verhaltensmuster entstehen, die unser Leben steuern.
Also Programmieren klingt nach Manipulation.
Zunächst ist erstmal jedes Verhalten oder jede Art und Weise ist eine Manipulation. Und wenn jemand sich in Kommunikationstechnik, in dem Lesen von Körpersprache, in dem Lesen von Stimme und Melodie sehr gut auskennt und auch entsprechende Interventionstechniken kennt, dann kann er natürlich auch darauf eingehen und eine Manipulation bewusst steuern, während der Ansatz im NLP ist, das ist erstmal ein neutrales Werkzeug und es kommt sehr auf ein ethisches Verhalten an, wie so eine Technik genutzt werden kann. Ich nenne da mal ein Beispiel, also das Gehirn kann zum Beispiel nicht etwas nicht denken. Das heißt, wenn angekündigt wird, es gibt keine Steuererhöhungen, wird sozusagen die Steuererhöhung erstmal ins Gehirn gebracht und ich muss dann autonom innerlich dieses Wort Steuererhöhung durchstreichen, um zu glauben, dass es keine Steuererhöhungen gibt. Da allerdings der Begriff Steuererhöhung schon gesetzt ist, ist sozusagen also die Manipulation darin, dass ich anfange, über Steuererhöhungen nachzudenken.
Also in der Hypnosystemik würde man sagen, da ist ein Aufmerksamkeitsfokus gesetzt.
NLP ist eine sehr lösungsorientierte Methode. Es geht darum, um die Frage, wo willst du denn eigentlich hin? Was ist denn eigentlich dein großes Ziel? wo ist denn die Weite, wo ist die Tiefe, wo ist die Sehnsucht? Und es geht darum, diese Schritte in diese Sehnsucht hinein zu entwickeln und zunächst erstmal auf einer Ebene von Vision, von Traum, von Fantasie, von kreativem Schöpfertum bis hin heruntergebrochen in einzelne kleine operative Schritte. Das ist auch tatsächlich eine Annäherung oder eine Realisation dieser Vision, dieses Traumes, dieses Wunsches wird.
Mhm. Und das machst du mit Sprache, das verstehe ich. Das ist ja die Sprache schafft den Aufmerksamkeitsfokus.
Auch mit Sprache.
Womit noch?
Ich verwende künstlerische Methoden.
Mhm.
Ich verwende sogenannte Embodiment-Methoden. Also es geht darum, Visionen auch zu verkörperlichen oder durch malerischen oder skulpturalen Ausdruck erstmal symbolisch darzustellen. Und der Vorteil von einer symbolischen Kommunikation oder auch einer symbolischen Darstellung ist, dass ich noch nicht gleich eine Sprache brauche, weil oftmals haben wir gar keine Sprache für das, was wir wollen, sondern wir müssen das erstmal in ein diffuses, das könnte so oder vielleicht ist es dieses oder jenes sein. Und da kann zum Beispiel mit simplem Ton oder mit Kritzeln oder mit ganz einfachen schöpferischen Methoden erstmal eine Annäherung geschaffen werden, um das Ziel erstmal zu umkreisen und um dann tiefer in ein Konkretes hineinzukommen, bis ich es benennen kann.
Das heißt, deine Kunden sitzen bei dir und fangen an, auf deinen Hinweis hin zu malen, etwas zu basteln?
Ja, die fangen nicht einfach so an, sondern es braucht, um sowas
angeleitet
machen zu können, erstmal die Erlaubnis.
Mhm.
Also, weil es geht ja nicht darum, dass die irgendwie rumkneten oder dass die irgendein Bildchen malen, weil es ein hübsches Bild ist, sondern dass diese Prozesse eine Form des erweiterten Denkens sind. Also denken mit den Sinnen, denken mit den Händen, etwas kneten, etwas formen. Beim Kneten besonders, da ist es ja auch im Handwerk drin, dass ich mit den Händen einer Sache, die ich noch nicht kenne, eine Form gebe und versuche dann diese Form zu deuten und dem eine Sprache zu geben.
Bernhard, wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Fällt jetzt gerade etwas ein, was wir mal in einem Unternehmen gemacht haben? Da ging es um einen interkulturellen Prozess, um einen Change-Prozess im interkulturellen Raum, so rum. Wir haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen, ihre Situation symbolisch mit einer Metapher zu beschreiben, und zwar nicht mit Worten, sondern mit einer Schiffsmetapher. Hast du sie eingeladen zu sagen, malt doch mal eure Situation, als wärt ihr ein Schiff. Was ich da faszinierend fand übrigens, wie die Reaktion war von ich kann nicht malen oder einem inneren, was soll der Quatsch, bis hin zu einem dann gar nicht mehr aufhören wollen zu malen. Innerhalb weniger Minuten haben die fasziniert in Kleingruppen dann mit ihrem Flipchart, mit ein paar Stiften und Markern angefangen, ihre Situation als Bild darzustellen. Wenn unsere Situation, wenn unser Unternehmen ein Schiff wäre, so sähe das aus. Das fand ich eine tolle Intervention.
Du sagst es schon richtig, das Schiff ist das Symbol.
Mhm.
Und über ein Symbol lassen sich Inhalte viel, viel leichter kommunizieren, ohne direkt in ein Blaming oder in einen direkten Konflikt zu gehen. Denn die Schiffe, die damals gemalt worden sind, die waren durchaus sehr konfliktreich. Aber der Konflikt wird erstmal externalisiert.
Die Dissoziation, ne?
Es ist ein Dissoziationsprozess. Er wird erstmal nach außen gebracht und alle können ihn betrachten. Und da war zum Beispiel ein Schiff, da gab es ein Sonnendeck und da saß der ganze Vorstand auf dem Sonnendeck und mit einem Kohlenkeller,
mit allen alten Bildern,
wo die alle Mitarbeiter im Kohlenkeller schippen mussten und dazwischen war gar nichts.
Mhm.
Und das war das Abbild des Unternehmens.
Mhm.
Und das hätte man mit Flipchart-Folien oder mit Kartenabfragen niemals erfragen können. Aber so konnte man einen offenen Konflikt sehen, der, ob das so stimmt oder nicht stimmt, wie das auf dem Bild dargestellt war, ist erstmal eine ganz andere Geschichte. Es war aber auf jeden Fall klar, es gibt ein Unten und ein Ein Oben.
Genau. Und es geht ja nicht, wie du sagst, Stimmigkeit heißt nicht, es muss die Wirklichkeit sein. Weder 1:1 von der Größe, noch wirklich und wahrhaftig. Sondern es sind ja, der Auftrag war, malt die Situation, wie ihr sie seht, also wie ihr dem eine Bedeutung gebt. Und was ich toll fand, war dann auch der Prozess, dass ja nicht du dann erklärt hast, was die da gemacht haben, sondern wir haben sie ja um eine Interpretation gebeten. Das heißt, es ist ja eine weitere Form von außen, eine Bedeutung jetzt reinzubringen in das, was man dann gesehen hat. In der Runde haben wir dann die Bilder vorgestellt.
Also was sichtbar wird, ist also erstmal die Begeisterung. Also von, also wenn Farbe reinkommt, kommt Gefühl rein. Und Gefühl wird oft, wenn man über Gefühle spricht in Unternehmenskontexten, als Gefühlsduselei oder das ist nicht konkret, das ist zu vage. Dabei würde ich sagen, Gefühl ist eine sehr, sehr präzise Information über einen Sachverhalt. Und das Gefühl kriegt mit Hilfe von kreativen Methoden einen Platz, einen Ort. Und auch die Begeisterung, also die Lust an der Farbe und das Engagement da drin, das ist eine Ebene. Und ich sagte vorhin, mit den Händen denken, dass die Hände etwas zum Ausdruck bringen können, also dass die Hände oftmals wie ein zweites Gehirn sind oder ein drittes Gehirn, was ich mit der Sprache nicht zum Ausdruck bringen kann. Insbesondere bei Ingenieuren oder Mathematikern, die eigentlich nur gewohnt sind, in bestimmten
Excel-Sheets zu denken.
Excel-Sheets zu denken und solche gruppendynamischen oder psychodynamischen Sachverhalte überhaupt nicht formulieren können, können sie es dennoch zeichnen.
Jetzt haben die das gezeichnet, jetzt hängen da 4, 5 Versionen, so sehen wir die Situation, 5 Schiffe. Wie gelingt denn jetzt der Transfer? Wie geht's jetzt weiter?
Also erstmal ist emotional eine Entlastung zu spüren, dass es gesagt wurde. Dabei wurde es ja noch gar nicht gesagt. Es wurde erstmal aufgezeichnet und teilweise mit einem malerischen Bild. Aber es ist sichtbar, es ist externalisiert und es ist im Raum. Es ist sozusagen der ominöse Elefant ist da. Bei diesem Bild, was ich vorhin beschrieben habe, Sonnendeck, Vorstand, Kohlenkeller, ging es tatsächlich darum, in der Versprachlichung, dass das Heizungs- bzw. das Entlüftungssystem einer Werkhalle erneuert hätte werden müssen und der Vorstand sich geweigert hat, das zu finanzieren. Und über dieses Bild konnte erstmal das Thema benannt werden und so nach und nach in kleinen Schritten wurde die Angst abgebaut, also durch das Vertrauen, durch den Vertrauensaufbau, dass man das zeichnen durfte, dass es im Raum sein durfte, konnte es benannt werden. Und tatsächlich wurde ein paar Monate später ein neues Entlüftungssystem eingebaut.
Also es war ein tolles Beispiel. Vielen Dank. Das zeigt ja auch zwei Dimensionen, höre ich raus. Zum einen geht es um Erlaubnis, etwas tun zu dürfen. Und so entsteht im Miteinander ein Vertrauensraum, der vorher nicht da war und durch diese Metaphernarbeit gelingt etwas zu adressieren, durch diese Dissoziationstechnik, was man sich im Konfrontieren nie erlauben würde. Dann gucken wir doch nochmal, das war eben die Organisationssituation mit der Metapher, jetzt vielleicht nochmal zurück zu der 1:1-Situation. Ich fand spannend, dass du gesagt hast, oder ich habe das erwähnt, dass du ja auch mit Politikern und Politikerinnen arbeitest. Vielleicht vorab mal die Frage, bist du ein politischer Mensch?
Ja, ich bin ein politischer Mensch. Ich bin im linken Kulturmilieu, habe ich mich politisch sozialisiert und habe mich im Laufe der letzten Jahrzehnte von den Grünen oder von jeglicher politischer Farbe emanzipiert, würde ich sagen. Und zugleich empfinde ich meine politische Praxis, meine Lebenspraxis hochpolitisch. Jedes Gespräch, jede Auseinandersetzung, jede Beratungssituation, jede Coaching-Situation ist eigentlich auch immer ein gesellschaftlicher, ein politischer Akt, den ich mit meiner Haltung oder mit meiner geronnenen Haltung, die ich jetzt habe, mit Leben fülle.
Ja, wenn du, ich frage mal ein bisschen übergeneralisierend, was haben denn Politiker zu lernen?
Ich beobachte Politiker sehr häufig mit einem Wissen, mit einem Überwissen, mit einem scheinbar ausgestatteten Allwissen über bestimmte Sachverhalte, die meistens sehr ideologisch eingefärbt sind und sehr unflexibel auch daherkommen und sehe auch viele Politiker oft darin scheitern, also dass sie an Positionen festhalten, wo sie selbst bei gesundem Menschenverstand sagen würden, das kann ich eigentlich gar nicht mehr halten, aber es trotzdem halten, weil sie in der Währung Macht denken, weil sie Positionen halten müssen, weil sie die Ideologie halten müssen und es überhaupt keine Kultur gibt, Fehler, Irrtümer einzugestehen oder sich auch Lernmomente zuzugestehen und das auch als Teil des gesellschaftlichen Prozesses und des gesellschaftlichen Lernens zu verstehen.
Wie kommst du denn dann an diese Menschen, die an allem festhalten müssen, wie kommst du an die ran?
Ich komme an die ran, also meistens eher über die Krise.
Das gestehen die dann aber dir gegenüber auch ein?
In der Form, wie ich es vorhin gesagt habe, also in einer offensiven Form, dass sie sagen, ja, ich muss da über ein Thema mit ihnen sprechen, vertraulich, selbstverständlich, und dass dieses Eingeständnis in dieser Form nicht stattfindet. Selbst auch innerhalb von Coaching-Prozessen die Behauptung auch weitergeführt wird und zugleich aber eine andere Matrix aufgebaut werden kann. Und in diesem Zusammenhang kann auch ein Eingeständnis innerhalb eines Coaching-Prozesses passieren. Wobei mir als Coach kommt es nicht um das Eingeständnis, das interessiert mich nicht, sondern es kommt eher darauf an, gibt es Offenheit für Lösungen jenseits der Ideologie? Oder auch jenseits des Horizontes, wie ich das auch vorhin gesagt habe, also dass die Vision tiefer wird als die Ideologie.
Die Vision tiefer als die Ideologie. Albert von Camusso hat mal gesagt, ihr Mächtigen dieser Erde steigt herab und lernt. Was haben denn Politiker jetzt zu lernen? Kannst du es auf einen Lehrplan bringen mit knackigen Sätzen?
Die erste Lektion, würde ich sagen, ist hören, zuhören. Ich würde auch eine zweite Lektion geben in Zuhören. Noch nicht mal ich würde die Lektion geben, sondern ich würde sie bitten, die politischen Gruppen, die sie bedienen wollen, denen wirklich zuzuhören, was diese Menschen tatsächlich brauchen.
Wie lernt man sowas?
Mit Selbstreflexion. Zunächst erstmal zu hören, was will ich denn eigentlich selbst? Wozu bin ich denn gestartet in die Politik? Was ist denn eigentlich mein, ich sag's mal neudeutsch, Purpose?
Und was ist davon übrig?
Und was ist davon übrig geblieben im operativen politischen Alltag? Und wie schaffe ich es, da wieder hinzukommen oder da wieder zurückzukommen?
Also bei sich selbst anzufangen, sich zu fragen, wo bin ich? Und dann aus diesem inneren, selbstvergewisserten Ankerpunkt dann überhaupt in der Lage zu sein, wieder zuzuhören, auch den anderen.
Das versetzt dich in die Lage, wieder zuzuhören. Also wenn ich mir selbst zuhören kann, oder wenn ich die eigene Stimme wieder höre oder die ursprüngliche Stimme, um dann die anderen wieder zu hören. Und das bedeutet dann natürlich, das hat dann einfach diese Lernmomente oder diese Erkenntnismomente, das ist ja viel mehr als ein Lernmoment, die eigene Politik entsprechend zu gestalten.
So, jetzt haben wir über andere gesprochen, wir haben Führungskräfte, Unternehmen, Politikern. Ich bin jetzt mal neugierig und wenn ich das fragen darf, du hast das ja auch gelernt, was du heute tust. Und das hat ja einen Ursprung. Das kommt ja irgendwo her. Dein Interesse, dich mit diesen Phänomenen zu beschäftigen. Wie bist du da geworden, der du bist? Und wie hast du früh sowas wahrgenommen?
Also es gab für mich in der Kindheit drei Momente, die mich bis heute prägen. Das eine, da war ich 4 Jahre alt, das war im Winter. Schnee lag im Dezember. Ich blickte zum Sternenhimmel und habe die Sterne gesehen und merkte mit einem Schlag, wie groß ich bin im Verhältnis zum Kosmos.
Wie groß du bist, nicht wie klein. Also ich hätte immer ein anderes Gefühl, wenn ich in die Sterne schaue.
Ja, ich fühlte das als Größe und zugleich als verortete Größe. Zugleich merkte ich, dass ich ganz, ganz winzig bin in diesem unglaublichen Kosmos. Zweites Erlebnis war, als ich lesen konnte, mein Opa war Schriftsteller und er hatte ein Faksimile, auf dem stand, mein Feld ist die Welt. Und ich habe das gelesen und gar nicht verstanden. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht, die Welt, mein Feld und so. Und kam dann in eine Jugendgruppe und wir sind querfeld eingewandert und ich habe den Horizont gesehen und wir haben dann gesagt, wir laufen bis zum Horizont. Und ich merkte am Horizont, ich habe den Horizont bereits überschritten. Und dieses Überschreiten des Horizontes hat mich wirklich direkt in die Kunst geführt, in das Zeichnen, einfach in das Interesse für die Welt, weil ich wollte den Horizont überschreiten und nach dem Überschreiten dieses Horizontes wieder den nächsten Horizont zu überschreiten. Und das ist ein Prozess, der bis heute anhält und den ich auch nicht steuern kann in dem Sinne, dass ich sagen kann, da geht's lang, sondern ich weiß, da ist ein Horizont und da gehe ich erstmal hin.
Es ist ein Experimentieren, es ist ein emergenter Prozess. Im Laufen und im Gehen entsteht was.
Ich betrachte das eigene Leben eher auch im Sinne von C.G. Jung, so ein bisschen wie ein Kunstwerk. Also dass praktisch die Kunst nicht das Kunstmachen ist, sondern die Lebensgestaltung selbst das Kunstwerk ist. Und so versuche ich mein Leben auch zu gestalten, dass es, um es mit den Griechen zu sagen, kalos kagathos, also schön und gut wird, vielleicht als Ziel.
Schön und gut, das klingt ja nach einem guten Abschluss. Da mache ich sonst immer eine Buchempfehlung. Heute habe ich gedacht, du stellst mal eins vor oder bringst eins mit, hatte ich dich so eingeladen. Was für ein Buch hast du mitgebracht und kannst du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
Ich habe mitgebracht Die Eroberung des Nutzlosen des Regisseurs Werner Herzog, der in dem Film Fitzcarraldo zusammen mit Klaus Kinski ein riesiges Stahlschiff über einen Hügel am Amazonas von einem Flusslauf zu einem anderen Flusslauf gezogen hat. Man fragt sich, wozu das Ganze? Es macht gar keinen Sinn. Und mich hat das angeregt. Ich könnte fast sagen, als Technik, gelegentlich einfach mal rumzustromern. Ohne Ziel, sondern nur vielleicht Impulsen folgen oder auch nur nicht mal diesen zu folgen, sondern einfach nur so rumlaufen, wo es mich gerade hinzieht. Und habe oft dabei erlebt, dass ich da Dinge erlebe, die nicht planbar sind. Dass ich da sehr inspiriert zurückkomme. Dass ich etwas mitbringe, was ich vorher niemals hätte planen können. Und was ich dann wie ein Geschenk empfinde. Einfach nur, indem ich mich selbst loslasse.
Dürfte ich übersetzen in eher absichtsloses Tun?
Absichtsloses Tun, wäre Zen-Sprache, kann man sagen. Es ist so ein meditatives Gehen, ohne Ziel, nicht ohne Verstand. Es ist schon wach, aber es werden andere Regionen angeregt, die oft nicht zum Zuge kommen, weil wir meistens Ziele erreichen müssen.
Ja, also ganz ehrlich, dem kann ich mich leider auch nicht entziehen. Ich bin in vielen Dingen sehr zielorientiert und effizient und müsste mich wahrscheinlich auf so ein Buch sehr intensiv einlassen, weil wenn ich das Wort nutzlos, wir waren vorhin bei der Macht der Sprache, wenn ich das Wort lese, würde ich denken, das darfst du dir nicht antun. Das muss ja einen Sinn machen, das soll was bringen. Aber ich bin jetzt angeregt, lieber Bernhard, ich lese hier auf dem Text einfach ein sensationeller Text, ich zitiere aus dem Buch, der einen wie die wilden Strudel des Urflusses in den Abgrund zieht. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Anregung, sich mal auf etwas einzulassen, was man normalerweise nicht an sich ranlassen würde. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss zu diesem Podcast. Vielen Dank für den Buchtipp.
Vielen Dank, lieber Kai, nochmals für die Einladung und es war ein schönes Gespräch.
Herzlichen Dank. Komm gut heim. Das war Auf Visite mit Bernhard Fehrling. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss, bis bald. Ich bin Kai Kochmann.